In diese laute, hektische, vom Leben pulsierende Stadt zieht vom Ölberg herkommend eine kleine Gruppe ein. In ihrer Mitte einer auf einem Esel. Doch hört selbst, was genau geschah. Ich lese Johannes 12, 12 bis 19 nach der Übersetzung der Basisbibel. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnern sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Soweit unser Text aus dem Johannesevangelium. Ihr Lieben, lassen wir uns mit hineinnehmen in dieses Geschehen von damals. Am besten so, indem wir an den einzelnen Aussagen entlanggehen. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Hier ist vom nächsten bzw. vom folgenden Tag die Rede. Das macht natürlich neugierig auf den Tag davor. Was geschah am Tag davor? Martha und Maria hatten Jesus und die Jünger zu einem Festmahl eingeladen. Ihr Bruder Lazarus, den Jesus auferweckt hatte, lag mit am Tisch. Damals lag man noch zu Tische. Martha bewirtete die Gäste. Dann nahm Maria eine Flasche mit kostbarem Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihren Haaren. Ihr Lieben, welch ein Zeichen, welch außergewöhnliche Liebe zu Jesus. Wir wissen, dass Judas hatte dafür keine Antenne und so begehrte er auf, was für eine Verschwendung. Man hätte das Salböl verkaufen und das Geld unter die Arme verteilen können. Und Jesus, er gab Maria recht und freute sich an ihrer Liebe. Das also war am Tag davor. Und nun lesen wir von einer großen Menge, die sich in Jerusalem aufhält. Man trifft sich zum Passafest, wo man der wunderbaren Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft gedenkt. Zudem freut man sich an dem Bund, durch den Gott Israel zu seinem Volk erwählt hat. Deshalb also die vielen Menschen, die vielen Leute in der Stadt. Der Jerusalemer Buschfunk muss gut funktioniert haben. Denn plötzlich wissen alle, Jesus kommt. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und so nehmen sie Palmzweige und laufen ihm entgegen. Palmzweige. In Jerusalem wachsen keine Palmen. Woher nehmen sie auf die Schnelle Palmzweige? Antwort: Palmzweige sind Teile des Lulab. Das sind Feststräuße, die beim Laubhüttenfest benutzt wurden. Diese waren vor dem Fest nach Jerusalem geschafft worden, wahrscheinlich aus der Palmenstadt Jericho oder aus Engedi. Warum Palmzweige? Weil diese für Israel von besonderer Bedeutung sind. Sie gelten als Zeichen der Freude, als Zeichen des Sieges und als Zeichen des Messias. Von daher wundert es nicht, dass die Palme seit ca. 140 vor Christus auf Israels Münzen auftaucht. Palmen sind damit auch ein Symbol für Unabhängigkeit, für Selbstbestimmung, für Freiheit. Sie nehmen also Palmzweige und laufen ihm entgegen. Dabei rufen sie: Hosianna, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Sie lassen Jesus hochleben. Ja, ist er denn nicht nur ein kleiner Wanderprediger aus Galiläa? Einfach gekleidet, Sandalen an den Füßen, nicht mal ein paar Silbergroschen in der Tasche. Also armselig und ohne Macht. Wie kommen Sie dazu, ihn zu feiern, als sei er ein König? Des Rätsels Lösung, wir haben es vielleicht noch von der Lesung her im Ohr, die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Weil Augenzeugen berichteten, wussten die Leute, was Jesus getan hatte. Natürlich hatten sie auch schon vorher von ihm gehört, dass er Schwerstkranke heilen und Naturgesetze außer Kraft setzen konnte, dass er mit wenigen Broten und Fischen über 5000 Menschen satt gemacht hatte. Ja, dass ihm sogar die Dämonen untertan sind. Wer sowas kann, der ist von Gott. Für den gibt's keine Grenzen. Der ist der Richtige für uns. Der stillt unsere Sehnsüchte. Jesus, zeig noch mehr von deiner Macht. Hosianna, übersetzt, hilf doch. Ja, komm und hilf uns aus unseren Nöten. Ihr Lieben, in diesem Hosianna, in diesem Hilf doch, finde ich mich wieder. Hosianna, hilf doch. Herr, hole mich, hole uns aus unseren Lähmungen heraus. Hosianna, hilf doch. Beseitige, was uns zu schaffen und oft genug fertig macht. Hosianna, hilf doch. Covid-19 mit all seinen Mutanten, nimm sie weg. Und all die Krebsgeschwüre und anderen Krankheiten gleich mit. Hosianna, hilf doch. Ja, komm und mache alles neu und heil. Und das möglichst flächendeckend und nicht nur bei Einzelnen. Hosianna, hilf doch. Schaffe Frieden. Frieden in Syrien, in Myanmar und überall dort, wo man einander eben nicht leben lässt. Hole die Diktatoren und Despoten, die den Weltfrieden bedrohen, runter von ihrem Thron. Fege den Spuk von Islamismus, Terrorismus und die fanatisierten Selbstmordattentäter hinweg. Und löse bitte das Problem der Millionen Flüchtlinge. Du siehst doch, dass wir damit überfordert sind. Ja, Hosianna, hilf doch. Ihr Lieben, was wir uns von Jesus wünschen, das jedenfalls sind die Erwartungen der Menschen damals auf ihn oder an ihn. Hosianna, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Sie begrüßen ihn mit Worten aus Psalm 118. Das ist der Psalm, der sich am stärksten auf den Messias bezieht. Deshalb ist er ja auch fester Bestandteil der Liturgie des Passafests. Hosianna, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus soll ihr Messias sein und König von Israel. Also nicht Herodes der Große, dieser Vasallenkönig von Roms Gnaden. Und auch nicht dessen Sohn, Herodes Antipas, der Johannes den Täufer hat enthaupten lassen. Nein, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Ob wir uns wohl nur annähernd vorstellen können, welch eine Spannung damals in Jerusalem aufkam. Zehntausende in der Stadt, um der Befreiung aus Ägypten zu gedenken und ihrer Sehnsucht nach einem Retter aus den Fängen Roms auszudrücken. Jetzt scheint er gekommen zu sein, ihr Messias, der rechtmäßige König Israels. Wie da wohl Rom reagieren wird? Schließlich stand ja wie alle Jahre eine römische Garnison gefechtsbereit in der Stadt. Beim auf mich wirken lassen jener Ereignisse ist mir einmal mehr bewusst geworden, man liest da einfach so drüber weg. Man erfasst nicht annähernd, wie explosiv die Stimmung war, hervorgerufen durch den Jubel der Massen. Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Die für mich größte Überraschung kommt aber erst jetzt. Jesus nimmt ihre Huldigung an. Er nimmt sie tatsächlich an. Noch gar nicht so lange her lesen wir, dass er es abgelehnt hat, von ihnen zum König erklärt zu werden. Nun zeigt er mit seinem Verhalten, dass er der Messias und König Israels ist. Allerdings in einem ganz anderen Sinn, als sie es von ihm erwarten. Damit sind wir bei der Szene mit dem Esel. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Ganz nebenbei, das meint nicht, Jesus habe den Esel erst gefunden, nachdem ihm die Menge entgegengekommen ist. Wer hier an Einzelheiten interessiert ist, der lese bei Markus und Matthäus nach. Johannes schildert nicht die Details. Allerdings betont er ein Wort, das aufhorchen lässt. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Fand. Finden in der Bibel meint, hier spielt sich etwas von Gott her ab. Hier ist Gott am Werk. Das mit dem jungen Esel bzw. dem Eselchen war nämlich kein Zufall. Das war ein wichtiges Detail der Heilsgeschichte Gottes. Denn Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Johannes weist damit auf den Zusammenhang zu den heiligen Schriften des Alten Testaments hin. Diese besitzen für ihn absolute Gültigkeit, überhaupt dann, wenn es sich dabei um messianische Stellen wie Sacharja 9, Vers 9 handelt. Fürchte dich nicht, freue dich, Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Jesus kommt als König zur Tochter Zion. Damit sind Jerusalem und ganz Israel gemeint. Zu ihnen ist er zuerst gesandt. Erst danach ist er der Heiland für die ganze Welt. Wie kommt er? Er kommt arm, reitend auf einem Eselsfüllen. Ausgerechnet auf einem Esel. Der König hat auf einem Pferd zu reiten. Auf dem Reittier der Krieger und Eroberer, nicht auf einem störrischen Esel. Der König auf einem Esel. Das ist so, als würde die Königin von England ihre jährliche Geburtstagsparade auf einem Fahrrad abnehmen. Jesus, der König Gottes, kommt nicht wie den Machthaber der Welt mit Ross und Reitern dahergesprengt. Er kommt auf dem Reittier der einfachen Leute, also nicht hoch zu Ross, hoch über ihren Köpfen, auf einem Esel reitet er, sprich auf Augenhöhe mit denen, die ihm da voller Erwartung entgegengehen. Jesus ein Erlöser und nicht ein Eroberer. Der Herr aller Herren kommt, uns mit seinem stellvertretenden Sühnetod zu dienen. Und das ist nun eben der Unterschied zu all den anderen Königreichen. Der König, an den du und ich glauben, ist ein Kreuzkönig, ein Diener zum Leben. Ihr Lieben, ich habe mich gefragt, hätten die Leute damals nicht erkennen müssen, wozu Jesus eigentlich gesandt war? Dass er eben kein Herrscher eines israelitischen Weltreiches und daher auch kein Sieger über Rom sein wollte, sondern dass seine Sendung darin bestand, sein Leben für die Sünde der Welt hinzugeben. Ja, erkennen wir ihn denn als den, der er ist? Als unseren persönlichen Herrn und Heiland, der uns annimmt, wie wir sind, uns aber nicht belässt, wie wir sind. Und noch eine Frage hat mich beschäftigt. Wie reagieren wir, wenn er unseren Erwartungen nicht entspricht? Gut, ein kreuzigt ihn, wie es die Menschen damals bald darauf verlangten, wird es bei uns nicht geben. Aber sich von Jesus zurückziehen, wenn er nicht tut, worum wir ihn bitten, das gibt es auch heute noch zur Genüge, oder? Zuerst ein Hosianna, bald darauf ein kreuzigt ihn. Ich möchte die Leute von damals wenigstens so ein bisschen in Schutz nehmen. Die wussten wirklich nicht, was sie taten. Wo doch nicht mal die Jünger begriffen, was da vor sich ging. Wir lesen, die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran, da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genauso hatten ihn die Leute empfangen. Und so komme ich zu dem Schluss, um wirklich verstehen zu können, haben wir es viel leichter als die Leute damals. Wir können Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten mitdenken. Davon hatten die, die bei Jesu Einzug in Jerusalem dabei waren, keine Ahnung. Noch keine Ahnung. Wenn es also um Glauben geht, sind wir wesentlich besser dran als die Leute damals. Am Ende unseres Bibelabschnitts legt Johannes den Fokus auf die Pharisäer. Als diese sehen, wie die Menschen Jesus als ihren Messias zujubeln, sagen sie zueinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Höre ich da etwa Resignation heraus? Nein, die haben nicht einfach aufgegeben. Sie haben das Volk aufgehetzt und es tatsächlich hinbekommen, dass man Jesus wie einen Verbrecher ans Kreuz schlägt. Das Schöne dabei, mit ihrem Neid, ihrer Wut und ihrem Hass auf Jesus, helfen sie letztlich nur mit, dass sich die Vorhersagen der Bibel erfüllen. Ihr Lieben, wie viele mögen schon zu Handlangern Gottes geworden sein, ohne es zu wissen, geschweige denn es zu wollen. Die Schrift erfüllt sich. Der Wille Gottes geschieht, ob Menschen das befürworten oder nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich jedenfalls freue mich an Worten wie Philipper 2, 8 fortfolgende. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte sich Jesus so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der hoch über alle steht. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Auf diese Weise wird Gott, der Vater, geehrt. Ihr Lieben, so wird es kommen. Schön, wenn wir Jesus heute schon aus freien Stücken und gern anbeten und damit Gott, unserem himmlischen Vater, ehren. Ich möchte zum Schluss kurz zusammenfassen, was mir anhand von Johannes 12, 12 bis 19 wichtig geworden ist. Jesus ist nicht ein Glücksbringer, den man in der Tasche hat und hervorholt, wenn man ihn braucht. Wenn nicht mehr, steckt man ihn wieder weg. Die Leute sind von Jesus ob seiner Wunder begeistert. Sie laufen ihm nach. Jesus sucht aber keine Nachläufer, sondern Nachfolger. Er möchte in einer ganz persönlichen Lebens- und Liebesbeziehung mit einem jeden von uns sein. Die Menschen hatten sich von Jesus ein Bild gemacht, dem er nicht entsprach. Wo muss er mich, wo muss er uns enttäuschen, weil unser Gottesbild nicht stimmt? Und das andere, kippt nicht auch bei uns die Stimmung, wenn Jesus unsere Bitten und Wünsche nicht erfüllt? Stellen wir dann Jesus in Frage oder unsere Wünsche? Jesus fand einen jungen Esel. Wir haben gesagt, finden, da ist Gott am Werk. Das wäre mal was, einander zu berichten, wie Gott uns gefunden hat. Du und ich, ein wichtiger Bestandteil der Heilsgeschichte Gottes. Jesus reitet auf einem Esel, also auf Augenhöhe mit uns. Dabei kommt er nicht als Eroberer, sondern als Diener. Er zwingt niemand, ihm nachzufolgen. Er lädt ein, gewaltfrei, bittend. Jesus sagt nämlich, und ich denke hier an Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür. Und ich höre das persönlich, vor deiner Herzenstür, Günther, und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, bei dem werde ich eintreten und Gemeinschaft mit ihm haben und er mit mir. Welch eine Möglichkeit, Jesus hautnah zu erleben und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Pharisäer mussten erkennen, dass es nichts bringt, sich gegen Jesus zu stellen. Unsere Gedanken sollen sich deshalb darum drehen, was wir mit Jesus zusammen ausrichten können. Ja, das waren jetzt nur mal so ein paar Gedanken, die mich beschäftigt haben. Lest Johannes 12, 12 bis 19 nochmal in Ruhe nach. Ihr werdet ganz bestimmt noch manches entdecken, was für euch, für euren Glauben, für euer Leben wichtig ist. Amen.